Ich habe euch ein Cartoon mitgebracht von den Peanuts, Linus und Lucy, und ich lese das mal vor. Linus sagt, warum gehst du nicht zu Mama und sagst, es tut mir leid, liebe Mutter. Ich gebe zu, dass ich schlimm war und du hast recht gehabt, meine Geburtstagsparty abzusagen. Von jetzt an werde ich versuchen, brav zu sein. Das ist viel besser, als zu wüten und zu toben. Das alles zeigt nur, dass sie recht hat. Nun, Lucy übt das. Es tut mir leid, liebe Mutter, ich gebe zu, dass ich schlimm war und du hast recht gehabt, meine Geburtstagsparty abzusagen. Von jetzt an werde ich versuchen, brav zu sein. Lieber sterb ich! Wer jetzt schmunzeln oder lachen musste, der gibt damit zu erkennen, dass er dieses Gefühl kennt. Du kannst das wieder ausblenden. Danke. Schuld einzugestehen, ist ein bisschen sterben. Das tut weh. Und deswegen drücken wir uns auch gerne darum. Wir drücken uns gerne darum, einen anderen um Verzeihung zu bitten. Und wir drücken uns manchmal auch darum, Vergebung zuzusprechen. Und heute geht es um das Lösen, das befreiende Wort, das du einem anderen zusprechen kannst und ihn lösen kannst von Schuld. Darum geht es im Kern. Ich erinnere mich, dass ich mit einer Last auf meinem Herzen mal zu einem reiferen Christen ging, weil ich einfach, das war ein jemand, der auch Verantwortung in Gemeinde trug, und ich dachte mir so, ich will mich ihm mal anvertrauen, weil ich einfach eine Not auf dem Herzen habe. Und ich habe ihm Schuld bekannt und habe ihm davon erzählt. Und er sagte darauf nur, ja, das geht jedem so. Er hat noch ein bisschen mehr gesagt, aber das war so die Botschaft. Und ich weiß noch, wie ich nach Hause fuhr und wie ich verwirrt war. Weil ich hätte ein lösendes, ein befreiendes Wort gebraucht und habe es nicht bekommen. Und mein Anliegen heute ist, dass du, wenn du aus diesem Gottesdienst rausgehst, dass du ein Empfinden dafür hast, dass du anderen Menschen lösende und befreiende Worte nicht vorenthältst. Ich glaube, dass das ein großer Schatz der Gemeinde, der Kirche Jesu Christi ist, dass sie lösen und befreien soll und darf. Und dass du ein Mandat dafür hast, so du mit Christus lebst, ein Mandat dafür hast, dass du anderen Befreiung zusprechen darfst und Schuldvergebung zusprechen darfst. Und wo du das nicht machst, obwohl du das weißt, oder der Heilige Geist dich dazu treibt und führt, da hältst du Menschen eine Gnade vor. Das ist also nicht in diesem Sinne eine Beliebigkeit, ob wir das tun oder nicht. Und genauso wünsche ich mir natürlich nicht nur, dass du befreiende Worte einem anderen zusprechen kannst, sondern dass du auch befreiende Worte für dich selber hörst. Und deshalb lade ich dich ein, während dieser Predigt, wenn dir Dinge kommen, wo du denkst, da bräuchte ich eigentlich ein lösendes, ein befreiendes Wort. Ich werde am Schluss der Predigt Gelegenheit dazu geben, dass wir einen Moment der Stille haben, und da kannst du auch, wenn dir etwas gekommen ist, das vor Gott im Innern aussprechen. Und wenn du das ehrlichen Herzens tust, dann wird das auch für dich greifen, was ich dir dann zusagen darf. Ich möchte, dass wir das uns in der Bibel anschauen. Da wird an verschiedener Stelle über diese lösenden und befreienden Worte gesprochen, wie wir frei werden von Schuld. Nächste Woche wird es um Wiedergutmachung gehen, also da wird es um die Seite der Tat gehen, das etwas wieder in Ordnung bringen oder wiedergutmachen. Aber heute geht es um das lösende Wort. Und aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 5, möchte ich dazu ein paar Verse lesen. Und das ist ab Vers 13, wenn du deine Bibel dabei hast. Also Erste Johannesbrief und da in dem Kapitel 5 ab Vers 13. Johannes schreibt: Ich habe euch diesen Brief geschrieben, damit euch aufs Neue bewusst wird, ihr habt das ewige Leben, so gewiss ihr euch zu Jesus Christus bekennt. In Klammern gesagt, ähnlich hört er auch das Evangelium auf, das er auch geschrieben hat. Dies habe ich geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Ganz ähnlich. Also, das heißt, wir haben hier einen Text, der eine Gewissheit uns geben will, der also dir etwas zusprechen will, was in deinem Leben Realität geworden ist. Und wenn du jetzt sagst, ja, das gilt für mich noch nicht, ich zähle mich nicht als Christ oder zähle mich nicht zur Gemeinde, dann sei dir gewiss, dass das dir für die Zukunft zugesagt ist, wenn du das möchtest. Ich habe euch diesen Brief geschrieben, damit ihr euch aufs Neue bewusst ist, ihr habt das ewige Leben, so gewiss ihr euch zu seinem Sohn Jesus Christus bekennt. Wir sind Gott gegenüber, also es geht jetzt weiter mit der Zuversicht, wir sind Gott gegenüber voller Zuversicht, dass er uns hört, wenn wir ihn um etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Und wenn wir wissen, dass er uns hört bei allem, was wir bitten, dann wissen wir auch, dass wir schon haben, worum wir ihn bitten. Das ist also die zweite Zuversicht, die hier ausgedrückt wird. Zuversicht des ewigen Lebens und jetzt Zuversicht des Gebets, der Wirkung des Gebets. Und dann kommt ein Beispiel dafür. Und wenn jemand sieht, dass sein Bruder oder seine Schwester eine Sünde tut, also eine Schuld auf sich lädt, eine solche, die nicht zum Tod führt, dann soll er zu Gott beten und Gott wird dem Bruder oder der Schwester das Leben geben. Also die nächste Zuversicht, nämlich die Zuversicht, dass du selber Lebensvermittler sein kannst, durch dein Gebet, durch deine Worte Lebensspender sein kannst für einen Menschen, der in die Irre gegangen ist. Du kannst helfen, dass Sünde aus dem Weg geräumt wird, könnte man auch sagen. Und Gott wird dem Bruder oder der Schwester das Leben geben. Das betrifft die, deren Sünden nicht zum Tod führen. Es gibt eine Sünde, die den Tod bringt. In einem solchen Fall sage ich nicht, dass ihr beten sollt. Jedes Unrecht ist Sünde, aber nicht jede Sünde führt zum Tod. Diese Unterscheidung zwischen Todsünde und anderen Sünden, das erkläre ich nachher nochmal, was damit gemeint ist an einer Grafik. Nicht, dass ihr jetzt denkt, die Todsünden, die wir manchmal auch im Raum der Kirche, die wir auch hier schon uns angeschaut haben, das wäre jetzt damit gemeint. Das heißt, wenn in deinem Leben Habgier ist oder was gibt es noch an Todsünden? Zorn wäre eine weitere, genau. Also es gibt eine Reihe, 7 Todsünden, die so die Kirche mal als besonders schwerwiegende Maßlosigkeiten beschrieben hat. Aber die sind hier nicht gemeint. Nicht, dass ihr das falsch versteht. Hier geht es um etwas anderes. Die Sünde, die zum Tod führt, die nicht vergeben werden kann. Wir wissen, jetzt kommt eine weitere Gewissheit. Wer Gott zum Vater hat, sündigt nicht, denn der Sohn des Vaters schützt ihn und der Teufel kann ihm nicht schaden. Wir wissen, dass wir von Gott stammen, doch die ganze Welt ist in der Gewalt des Teufels. Die nächste Gewissheit, die hier ins Herz geschrieben wird, und ihr merkt irgendwie, das klingt fast widersprüchlich. Wieso soll man vorher um Sündenvergebung beten oder um Erlass von Sünden, wenn man doch nicht sündigen kann? Das ist im Sprachgebrauch von Johannes, um deutlich zu machen, wie Gott uns sieht. Gott sieht dich durch Jesus Christus. So sieht er dich. Er sieht dich als einen Menschen, der perfekt ist, weil Christus in ihm lebt. Und weil die Sünde, die in deinem Leben noch vorkommt, natürlich schon bezahlt ist, gebüßt ist durch Jesus Christus am Kreuz. Und deshalb hat er auch diesen Nachsatz hier: Wir wissen, dass wir von Gott stammen, Aber die ganze Welt ist in der Gewalt des Teufels. Das heißt, wir sind ständig umgeben von sündigen Systemen und Systemen, Strukturen, die uns binden und die uns auch anstiften, Schlechtes zu tun. Und eine weitere Gewissheit. Wir wissen aber, der Sohn Gottes ist gekommen und hat uns die Augen geöffnet, damit wir den einzig wahren Gott erkennen. Wir sind mit dem einzig wahren Gott verbunden, so gewiss wir verbunden sind mit seinem Sohn Jesus Christus. Also die nächste Gewissheit, eine völlige Herstellung eines Menschen, eine völlige Gemeinschaftswiederherstellung zwischen Gott und Mensch, das ist durch Jesus geschehen. Und das gilt dir in Jesus Christus. Soweit einmal aus dem ersten Johannesbrief. Um deutlich zu machen, dass dieser Brief damit nicht alleine steht, möchte ich euch noch zwei Stellen dazufügen, um deutlich zu machen, wir haben ja hier die Rede von dem Gebet für den anderen. Also das heißt, man kann den Eindruck gewinnen vielleicht, ja, wenn du deinen Bruder siehst, dass er falsche Wege geht oder in Sünde fällt, dass du dann einfach dich hinsetzen sollst in ein Kämmerlein und sage, Vater, bitte hilf dem und dem, dass er wieder auf den richtigen Weg kommt. Aber ich glaube, dass es hier um mehr geht. Es geht um das Beten, das schon weiß, dass die Erhörung gewiss ist. Es geht um das Zusprechen, so verstehe ich das. Das Lösen durch die Worte des Gebets. Und das belege ich mit Johannes 20, Vers 22. Jesus zu seinen Jüngern: empfangt den Heiligen Geist, wenn ihr jemand die Vergebung seiner Schuld zusprecht, ist die Schuld auch vor Gott vergeben. Und wenn ihr die Vergebung verweigert, bleibt die Schuld bestehen. Unsere katholischen Geschwister haben das so verstanden, dass sie sagten, das ist nur an die 12 Jünger gerichtet und damit auch ein heiliges Gut, das nur weitergegeben werden darf an besonders geweihte Personen, an Priester. Ich teile das nicht. Ich glaube an das nicht, wobei ich verstehen kann, was sie bewogen hat, sich so zu denken. Es geht hier um etwas Kostbares und etwas ganz Besonderes, was weitergegeben wird. Nämlich, dass im Auftrag Gottes Sünde vergeben wird. Das ist keine Spielerei. Das ist nicht etwas, wo wir sagen können, das sagt man mal jemand. Sondern es ist ein kostbares Geschenk, was Gott seiner Gemeinde gibt. Und darum haben manche gedacht, das dürfen dann nur bestimmte Amtsträger. Da ist es vielleicht noch am sichersten verwahrt. Wenn wir aber beispielsweise in den Jakobusbrief hineinschauen, Jakobus 5, überhaupt sollt ihr einander eure Verfehlungen bekennen und füreinander beten, damit ihr geheilt werdet. Auch das verstehe ich als dieses zuversichtliche Beten, als dieses Freisprechen von Schuld, was wir im Auftrag Jesu sagen dürfen. Wir sind berufen, als ganze Gemeinde Priester zu sein, füreinander. Priester und Könige, dazu hat Gott uns berufen. Und ich möchte, um diesen Zusammenhang verständlich zu machen, zunächst erklären, wie ist das bei der Vergebung zwischen Menschen und wie ist das dann mit der Vergebung gegenüber Gott? Also zwei Menschen und dieser Mensch hier ist von dem hier verletzt worden. Und er hat jetzt, das heißt, dieser hat wirklich eine Schuld auf seinem Rücken, also einen Rucksack voller Schuld. Und dieser hier hat auch einen Rucksack. Das ist keine Schuld, aber ist ganz ähnlich. Er trägt ihm diese Schuld nach, sagen wir. Das heißt, er selber ist auch belastet durch das, was geschehen ist zwischen ihnen. Und nun kann er hier kann sagen, ich vergebe dir, Und dieser hier kann sagen, ist mir egal. Was passiert dann? Der, der vergibt, der Vergebung ausspricht, auch wenn der andere da nicht, dass dem völlig Schnurz ist, der wird seine Last los, dessen Rucksack ist weg. Dass diese, er trägt die Schuld nicht mehr nach. Deswegen ein Zitat dazu: Wer nicht vergibt, ist wie jemand, der Rattengift schluckt und dann darauf wartet, dass die Ratte stirbt. Wer nicht vergibt, ist wie jemand, der Rattengift schluckt. Den müssen wir auch noch hier aufzeichnen, den, der sagt, ich vergebe nicht. Der behält seinen Rucksack und der vergiftet ihn. Das ist also eine Schuld, die er jemand anders nachträgt und das macht sein Leben mühsam und kaputt. Und der, der gesagt hat, ist mir egal, was ist mit dem? Die konkrete Schuld, die zwischen den beiden vorgefallen ist, ist gelöst durch das, was er hier lösend gesagt hat. Das heißt, der hat eigentlich keine Schuld mehr. Das, was dieser ausgesprochen hat an Lösung, ist tatsächlich wirkkräftig geworden für diesen. Nur, dass ihm das egal ist, dass er das vielleicht nicht glaubt, nicht wahrhaben will und keinerlei Früchte davon erntet. Aber es ist wie einer, der einen riesen Schuldenberg hat und ohne sein Wissen hat jemand diese Schuld beglichen. Das heißt, tatsächlich ist da keine Schuld mehr. Es ist keine mehr da. Aber er lebt so weiter, als hätte er diese Schuld auf seinen Rücken. Er hat sie quasi nicht, diese Vergebung, die ausgesprochen ist, für sich nie in Anspruch genommen. Und deshalb ist das so, als wäre die noch vorhanden. Sie ist noch nicht vollständig gelöst. All das Schwere, was da mitschwingt, das liegt noch auf seinem Leben drauf. Und andersherum kann man sich zwischen Menschen natürlich auch vorstellen, dass ein Mensch seine Schuld einsieht und sagt, bitte vergib mir. Und dass er seine Schuld benennt und bekennt. Und wenn der andere ihn die Vergebung verweigert, dann kann er seine Last loswerden, die damit verbunden ist, aber dass hier bleibt eine Unversöhnlichkeit zwischen den beiden. Es ist, als würde er zwar diese Last gesagt haben und losgelassen haben, aber sie bleibt unversöhnlich zwischen den beiden stehen. Und er behält seinen Rucksack ganz. Das heißt, Versöhnung und Vergebung ist nicht das Gleiche. Vergebung kann auch einseitig ausgesprochen werden, gelöst werden kann einseitig. Dieser Mensch hier, der verliert die Last, die auf seinem Leben liegt, des Schuldnachtragens. Aber das bedeutet nicht, dass Versöhnung passiert. Versöhnung ist ein Glücksfall. Versöhnung ist, wenn beide ihre Schuld losgeworden sind, dadurch, dass der eine gesagt hat, vergib mir, der andere gesagt hat, ich vergebe. Dadurch wird Versöhnung möglich zwischen den beiden. So werden beide wieder Gemeinschaft miteinander haben können. Und wenn wir das jetzt anschauen, im Verhältnis zu Gott, dann fragst du vielleicht, was hat denn Gott jetzt damit zu tun? Also du kannst vielleicht nachvollziehen, dass Schuld etwas zwischen Menschen ist und du wirst nachvollziehen, das können die meisten Menschen nachvollziehen, dass dann Vergebung notwendig ist zwischen Menschen, dass man das ausspricht, dass man ein klärendes Gespräch vielleicht führt. Aber was hat Gott da eigentlich mit zu tun? Der spielt doch da gar keine Rolle, oder? Wenn ich einen anderen Menschen verletze. Also ich kann mir das gut vorstellen. Beispielsweise, du gehst in deiner Schule über den Pausenhof. Und du hörst, wie da eine Gruppe von Leuten aus der Klasse deiner Schwester zusammenstehen und über deine Schwester lästern. Sie sagen ganz miese Sachen. Wenn du eine Schwester hast, wirst du wahrscheinlich jetzt wissen, was bei dir passiert. Du wirst nämlich selber verletzt sein. Du wirst selber das Empfinden haben, da wird ein Stück von mir verletzt und beschädigt. Obwohl es gar nicht gegen dich ging. Es ging nicht vorsätzlich gegen dich. Aber dass deine Schwester so runtergemacht wird von anderen, das verletzt dich zutiefst. Das löst bei dir auch eine Verletzung aus. Und das selbst, wenn du das selber über deine Schwester bist, dass du mit ihr verbunden bist. Und versteht ihr, wenn wir verstehen, dass Gott uns geschaffen hat und dass er nicht nur uns geschaffen hat, so als Marionetten, als Lego-Spielzeug auf der großen Erdenspielwiese, sondern dass er dich gedacht hat und sich dabei was gedacht hat, dass er dich so wollte, wie du bist und seine Freude daran hat, wie du lebst und seine Freude daran hat, wie du die Welt entdeckst, dann kannst du vielleicht nachvollziehen, dass eine Verletzung zwischen Menschen eben Gott auch etwas angeht. Es verletzt ihn zutiefst, wenn wir einen anderen Menschen beleidigen. Wenn wir ihm etwas Schlechtes nachsagen. Und um noch viel Schlimmeres zu nehmen, wenn ein Mensch getötet wird von einem anderen Menschen. Wir rauben Gott etwas, was ihm gehört und womit er Pläne hatte, womit er ein Leben, jemand ins Leben gerufen hat. Das raubt ein anderer Mensch. Deswegen hat das sehr wohl etwas mit Gott zu tun. Für die meisten Menschen ist das natürlich Gott gegenüber nicht ganz so, sind sie sich unsicherer. Sie sagen, wie ist denn das? Wenn ich jetzt Gott erkenne, ich habe Gott gegenüber Schuld, wie ist das denn? Und wenn du länger im Glauben unterwegs bist, dann weißt du, dass Gott uns eingeladen hat in Jesus Christus, dass wir mit allem Unrecht, aller Schuld, mit allem Belastenden zu ihm kommen können. Und dass er einen genialen Plan umgesetzt hat in die Tat und gesagt hat, ich spreche nicht nur lösende Worte, sondern ich bezahle komplett die Schuld, ich zerreiße das, was kaputt gemacht hat, was du selber zerstört hast, das bringe ich ans Kreuz, ich nehme deine Last und ich selber trage für sie. Und das heißt, die Last deines Lebens, die trage ich ans Kreuz und sie ist ein für alle Mal weggeräumt. Das tue ich für dich. Und du kannst ab jetzt jederzeit zu mir kommen, kannst sagen, hier, mir ist was ganz Blödes passiert. Es tut mir leid, ich habe einem anderen Menschen wehgetan und ich bringe das auch mit dem in Ordnung. Aber ich weiß, das ist auch eine Schuld dir gegenüber und ich spreche das vor dir aus und dann sagt Gott, ja, aufgrund dessen, was ich getan habe, spreche ich dir zu, du bist frei von Schuld. Als Johannes den Johannesbrief schreibt, da schreibt er, ich möchte, dass ihr Gewissheit darüber habt. Und wisst ihr, je schwerwiegender oder je schwieriger eine Sünde vielleicht zu greifen ist oder je schwerwiegender sie ist, desto schwieriger wird es für Menschen zu verstehen, dass Gott es ernst meint und dass Gott ihnen wirklich Befreiung anbietet und dass er nie wieder an diese Schuld denken wird. Das ist für uns schwierig, uns vorzustellen, weil wir unglaublich lang uns an Dinge erinnern können, besonders an negative. Und weil wir so schwer uns damit tun, das zu verstehen. Darum hat Gott gesagt, pass auf, ich gebe dir eine Hilfestellung. Wenn du das brauchst, dann gebe ich dir zusätzlich Geschwister in die Gemeinde. Und diese Geschwister, in denen lebe ich ja genauso wie in dir auch. Ich lebe genauso in dir wie auch in deinen Geschwistern. Und deswegen kann jemand auch stellvertretend für mich sprechen. Weil wir können oft Gottes Worte sehr viel stärker hören und sehr viel nahe an uns heranlassen, wenn sie uns ein Mensch auch zusprechen darf. So hat sich das Gott gedacht. Und darum sagte ich, es ist ein Schatz für die Gemeinde, ein besonderer Schatz für die Gemeinde, wenn Menschen im Namen Gottes lösen dürfen und sagen dürfen, ich darf dir das im Namen Gottes zusprechen, diese Schuld, von der bist du frei. Die steht nicht mehr zwischen euch. Und wichtig ist natürlich zu verstehen, diese Person hier zwischen, die muss nicht sein, die ist nur eine Hilfestellung. Das ist keine Bedingung. Du brauchst nicht einen anderen Menschen, damit das vollwertig Vergebung zugesprochen wird, sondern es ist gedacht von Gott als eine Hilfestellung. Und er gibt seiner Gemeinde, das haben wir eben, wie Jesus mit seinen Jüngern spricht, da einen ganz wertvollen Schatz und eine ganz große Verantwortung. Wem ihr die Vergebung zusprecht, dem ist sie auch im Himmel vergeben, vor Gott vergeben. Und wem ihr sie vorenthaltet, da ist sie auch im Himmel vorenthalten. Das heißt, wenn jemand hier hinkommt, dann spricht dieser Bruder oder diese Schwester im Namen Gottes. Und wir hatten vorhin jetzt uns angeschaut, und da komme ich jetzt auf diese die sogenannte Todsünde oder Sünde, die zum Tod führt, nochmal zurück. Wir hatten uns vorhin angeschaut, was passiert eigentlich, wenn einseitig Vergebung zugesprochen wird und der andere sagt, mir ist das egal. Wenn jemand das sagt, dann bedeutet das gleich, mir ist das egal, kann nur jemand sagen, bei dem hier Christus gar nicht im Herzen ist. Der sagt, mir ist das egal. Ist die Vergebung von Jesus Christus für den auch wirksam? Ja, sie ist. Die Vergebung, die Gott am Kreuz geschaffen hat, auch für diesen Menschen, dass Gott ihm Vergebung zuspricht, das ist wirkungskräftig. Aber wenn dieser Mensch sagt, also mit diesem Handeln Gottes, damit will ich gar nichts zu tun haben. Ich habe das sehr wohl verstanden, was da drüber geredet wird und so, aber ich will das nicht. Ich brauche das gar nicht. Ich möchte für meine Schuld selber gerade stehen. Dann beschreiben wir mit dieser Haltung etwas, was ich vorhin gesagt hatte. Hier ist ein Mensch, der für den stände die Vergebung, der Freispruch, sozusagen der Gratis-Scheck, dass er seine Schuld bezahlt hat, dass sie wirkungskräftig bezahlt ist. Das steht für ihn sozusagen und er sagt, nee, das will ich nicht. Ich will selber vor Gott treten und mich da verantworten. Oder mir ist das alles... Nee, das ist mir, das geht auch gegen meinen Stolz, dass da jemand anders für mich bezahlt. Und über ein solches Verhalten sagt Jesus mal, das ist eine Sünde, die nicht vergeben werden kann. Per Definition. Die Sünde gegen den Heiligen Geist wird sie genannt im Neuen Testament und hier in unserem Bibeltext wird sie die Sünde, die zum Tod führt, genannt. Das heißt, es ist eine, obwohl jemand das Evangelium verstanden hat und die Nachricht Jesu, das Angebot Jesu verstanden hat, und der Heilige Geist das in seinem Herzen deutlich macht, sagt, nee, dankeschön, will ich nicht. Dann ist es per Definition so, dass er auf dem Weg zum Tod ist. Dass er nicht auf dem Weg des Lebens sein kann, weil er möchte ausdrücklich aufgrund seiner eigenen Willensentscheidung, er möchte nicht bei Christus sein, er möchte ohne Christus sein. Und dieses Ich möchte ohne Christus sein, das nimmt Gott ernst. Und darum ist das per Definition so, dass du nicht einen Menschen von Schuld freisprechen kannst oder lösen kannst, der das nicht möchte. Das kann für ihn nicht wirkungskräftig werden. Obwohl alles für ihn bezahlt ist. Der Scheck liegt quasi abholbereit da. Versteht ihr? Das ist also die Sünde, die zum Tod führt. So ist das zu verstehen. Aber ich wünsche mir natürlich, dass du sagst, doch, ich möchte, dass meine Schuld, dass das, was ich in meinem Leben angerichtet habe oder noch anrichte, ich möchte, dass Christus diese Last nimmt. Und ich möchte, dass die Versöhnung möglich ist, und die ist nur möglich, Versöhnung mit Gott ist nur möglich, wenn Gott zuspricht, ich vergebe dir, und der andere sagt, ich möchte das in Anspruch nehmen. Nur dann ist das möglich. Und sobald jemand das sagt, entsteht die Filiale Gottes im Herzen eines Menschen. Das ist Gottes Zusage. Tut Buße, also erkennt das an, was Gott für euch gemacht hat, und glaubt an Jesus Christus, seinen Sohn. Und so werden sie der Gemeinde hinzugefügt, heißt es in der Apostelgeschichte. Und dann ist Versöhnung möglich. Und so kannst du jederzeit als Versöhnter mit Schuld wieder zu Gott kommen. Und deine Schuld wird endgültig getilgt. Ich lade jetzt dich ein, dass du einen Moment der Stille haben kannst, dass du einen Moment auch überlegen kannst für dich. Das ist kein Zwang. Das heißt, du musst dieses, wenn du sagst, das überfordert mich jetzt oder das, da kann ich nichts mit anfangen, ist völlig in Ordnung. Ich mache das nur für Leute, die das gerne möchten. Und ich bitte dich, dass du einen Moment überlegst, nicht grübelst, sondern den Heiligen Geist einlädst und fragst, gibt es was, Jesus, was an Last benannt werden soll, was weg soll. Und dafür gebe ich einen Moment Zeit. Und wenn du in deinem Herzen jetzt etwas bewegt hast und das Gott gegenüber ausgesprochen hast und ehrlichen Herzens sagst, das tut mir leid, dass das zwischen Gott und mir steht, das vor ihm ausgesprochen hast, dann darf ich dir jetzt auch sagen, Gott ist treu und gerecht. Und ich darf dir im Namen Jesu zusagen, dass diese Schuld, die du vor ihm genannt hast in deinem Herzen, dass sie ganz und gar weg ist, für immer. Dass Gott nie mehr auf sie schauen wird. Denn 1. Johannes 1, Vers 9 sagt er uns das zu. Gott ist treu und gerecht. Wenn wir unsere Verfehlungen eingestehen, wird er uns vergeben und uns von aller Schuld reinigen. Das darf ich dir im Namen Jesu zusagen. Amen.